For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Briefing, dem kompakten Update-Format rund um die Zukunft der Arbeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über das Thema psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Die Belastung steigt, Fehlzeiten nehmen zu. Aber wie dramatisch ist die Lage eigentlich wirklich und was sagen die neuesten Daten dazu? Ich freue mich sehr, dass auch heute wieder Arbeitsmarktexperte Dr. Julian Stahl an meiner Seite ist. Hi Julian, schön, dass du da bist.
Moin Alina und moin an die Zuhörenden draußen.
Lass uns wieder direkt einsteigen. Wie steht es aktuell um die mentale Gesundheit von Beschäftigten in Deutschland?
Ja, leider gar nicht so gut. Ich bin ja normalerweise gerne Optimist, aber heute haben wir tatsächlich ein ernsthaftes Thema, aber definitiv eines, wo es sich lohnt hinzugucken und wo es sich auch lohnt, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit für zu erzeugen. Denn im Jahr 2022 betrugen die volkswirtschaftlichen Produktionsausfallkosten durch Arbeitsunfähigkeit 118 Milliarden Euro in Deutschland. Und psychische Erkrankungen gehören nun mal zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Fehlzeiten. Das heißt also, wir reden hier umgerechnet um wirklich sehr, sehr viel Geld und volkswirtschaftliche Leistungen. Und das ist natürlich auch nicht nur ein rein deutsches Phänomen. International gibt es da auch mehr und mehr Warnzeichen. In den USA zum Beispiel berichten rund die Hälfte der Beschäftigten über mittlere bis schwere mentale Syndrome. Also wenn man da jetzt Probleme hat, ist man auf gar keinen Fall alleine. Und es ist ein wirklich fundamentales Problem. Deswegen sollten wir uns heute damit beschäftigen.
Danke dir für den ersten kleinen Überblick. Ehrlich gesagt finde ich, diese Zahlen sind schon wirklich alarmierend. Psychisch bedingte Fehlzeiten steigen ja seit Jahren und das deutlich. Was sind aus deiner Sicht die zentralen Entwicklungen, die diesen Trend befeuern?
Ja, also einmal kurz der Faktencheck. Du sagst, die Fehlzeiten, die steigen und das ist auch tatsächlich so. Also der AOK-Fehlzeitenreport zum Beispiel vom letzten Jahr, der sagt, dass in den letzten 10 Jahren die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen um 47% gestiegen sind. Gibt noch andere Quellen, die von leicht über 50% sprechen, aber das ist schon substanziell. Also rund 50% mehr Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen als noch vor 10 Jahren. Das erstmal kurz. Ja, es ist nicht nur Kapital, es ist auch deutlich zunehmend. Und wie lange fällt man damit aus? Das ist auch ganz spannend und gleichzeitig beängstigend. Die durchschnittliche Falldauer, also Ausfallzeit aufgrund von psychischen Erkrankungen, liegt bei etwas über 28 Tagen, deutlich länger als bei anderen Diagnosen. Also wenn ich mit Magen-Darm oder einer Erkältung ausfalle, dann ist es normalerweise nur ein paar Tage, die ich krankgeschrieben bin. Und noch eindrücklicher finde ich eigentlich, umgerechnet ist es so, dass 2024 zum Beispiel pro 100 Beschäftigte 183 Fehltage aufgrund von Depressionen kamen. Das heißt also, alleine aufgrund von Depressionen fällt ein Durchschnittsarbeitnehmer in Deutschland pro Jahr 2 Tage aus. Es gibt natürlich Leute, die quasi ein ganzes Jahr ausfallen, andere, die es nicht beschäftigt. Das ist das Schöne an Durchschnitten, aber das ist eine wirklich substanzielle Zahl, die mich auch ganz schön beeindruckt hat beim Lesen.
Ja, der Trend ist eindeutig. Natürlich betrifft er jetzt nicht alle gleichermaßen. Gibt es Branchen, die besonders betroffen sind? Und wenn ja, welche und warum?
Also tatsächlich ist es so, wenn man sich die Top-Branchen anguckt, die es am schwersten trifft, dann sind es vor allen Dingen Beschäftigte in der Altenpflege und in der Kinderbetreuung. Da sind es 71% mehr Fehltage als im Durchschnitt. Und wenn man da so ein bisschen reinguckt, was treibt es an der Stelle, dann sind es der chronische Personalmangel. Das sind Branchen mit sehr großem Fachkräftemangel, wo im Prinzip oftmals eine Person mehr Arbeit leisten muss, als eigentlich für eine Person leistbar ist. Es ist ein hoher emotionaler Druck, auch gerade zum Beispiel in der Altenpflege sind es ja auch belastende Aufgaben, mit denen man sich da teilweise abgeben muss oder mit denen man sich beschäftigen muss, die man zu erledigen hat. Und, auch das ist traurig, mangelnde Wertschätzung. Denn die Leute, die leisten sehr, sehr wertvolle Dinge für die Gesellschaft, kriegen aber gar nicht die Wertschätzung, die sie eigentlich bräuchten. Das also einmal in puncto Branchen. Wenn man sich das Ganze so ein bisschen demografisch anguckt, dann ist es so, dass die Altersgruppe, die am häufigsten von Fehlzeiten betroffen ist durch psychische Erkrankungen, die Altersgruppe von 30 bis 39 ist. natürlich auch eine Altersgruppe, wo zum Beispiel kleine Kinder mit dazukommen und aber auch viele Weichen gestellt werden für den Karriereweg. Also eine intensive Doppelbelastung, die dann eben auch schnell zu einer mentalen Belastung wird. Auf Geschlechter geguckt ist es tatsächlich so, dass Frauen substanziell mehr Fehltage haben als Männer, wenn es darauf ankommt. Auch da sicherlich kommen wieder die Faktoren rein. Care-Arbeit, Wertschätzung, Doppelbelastung. Das ergibt sich ja leider sogar einigermaßen logisch, wenn man drüber nachdenkt. Und ja, am belastendsten sind einfach, wenn man zusammenfasst, mangelnde soziale Unterstützung, Zeitdruck, wenig Entscheidungsspielraum und wenig auch persönlicher Freiraum, der eben einem neben Doppelbelastung noch bleibt.
Du deutest also an, dass es Arbeitsbedingungen gibt, die krank machen, würde ich es jetzt mal so formulieren. Nennst Stichworte wie Zeitdruck, Überforderung, geringe Entscheidungsspielräume. Lass uns da gerne noch mal so ein bisschen tiefer reinschauen. Was sind die größten Risikofaktoren im beruflichen Alltag?
Ja, also die IAS-Gruppe aus Berlin, die hat eine Befragung dazu kürzlich durchgeführt und Führungskräfte befragt, was denn so die Hauptfaktoren sind für Belastungen und für psychische Probleme. Die sagen, stetig steigerndes Arbeitspensum, Leistungsdruck, der Fachkräftemangel, das sind da die Haupttreiber laut dieser Befragung. Und hinzu kommen aber auch eine Dauerveränderung. Ich fand auch die Vokabel sehr schön, weil man ja das Gefühl hat, dass sich die Welt immer schneller dreht und verändert und man sehr wenig Stetiges und Verlässliches hat im allgemeinen Leben, aber auch im Arbeitsleben. Digitale Überforderung, man ist quasi 24/7 erreichbar durch Mail- und Chatprogramme wie Teams auf dem Handy, kann nie so ganz abschalten. Natürlich auch zwischenmenschliche Konflikte sind da sehr belastend. Und wenn man sich anguckt, wen das dann besonders belastet, dann sind es auch nochmal die Berufe mit viel Interaktionsarbeit, also Mensch zu Mensch in Pflege, in Kundenberatung, im Verkauf. Das sind also diejenigen, die eine höhere Prädisposition an der Stelle haben. Und das ist aber kein Nischenfall, sondern das betrifft rund 50% der Erwerbstätigen. Also das heißt, auch da wieder ist es ein wirklich großflächiges Problem, was zumindest meiner Wahrnehmung nach oftmals auch ein bisschen totgeschwiegen wird, weil man da nicht so gern drüber spricht. Also ich höre viel mehr Leute, die sagen, ah, ich habe eine Erkältung, ich kann nicht kommen, als Leute, die dazu stehen, dass sie eben mentale Probleme haben.
Wenn man das so hört, kann das echt so ein bisschen erdrückend wirken. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen den Blick nach vorne richten und schauen, was kann man denn dagegen tun? Was kann konkret helfen?
Ja, also wenn man sich anguckt, was konkret helfen kann, dann würde ich das so ein bisschen in drei Hauptschubladen oder drei Haupthebel für mich sortieren. Das wäre einmal der Aspekt Führung, dann einmal der Aspekt Struktur und einmal der Aspekt Kultur.
Ja gut, dann fangen wir doch mal mit dem Thema Führung an. Du hast ja vorhin schon betont, wie stark Führungskräfte die mentale Verfassung beeinflussen, im Guten wie im Schlechten. Was macht eine gesundheitsfördernde Führung denn aus?
Also eine gesundheitsfördernde Führung ist sicherlich eine, wo man sich gewissermaßen geborgen fühlt. Also Führung wirkt sich erwiesenermaßen stark auf eine psychische Sicherheit, auf ein Vertrauen aus und damit auch mit dem Umgang mit Belastung. Also eine starke Führungskraft lässt einen nicht unbedingt weniger arbeiten, aber man fühlt sich darin viel mehr geborgen und geschützt. Und das sind dann auch eine Wertschätzung, die Kommunikationsstruktur, die soziale Unterstützung von der Führungskraft. Das sind eben Sachen, die Leuten viel mehr helfen können, auch in belastenden Umfeldern quasi zumindest mental gesund zu bleiben. Das heißt, das ist konkret der Hebel. Und wenn wir jetzt bei Hebeln sind, ist es so, nur rund ein Drittel der Unternehmen schult ihre Führungskräfte aber wirklich im Umgang mit psychischer Gesundheit. Und selbst da innerhalb dieses Drittel nicht unbedingt immer intensiv. Das heißt, wenn man sozusagen mehr darauf achten würde, dass Führungskräfte tatsächlich sensibilisiert sind und auch im Umgang mit psychischer Gesundheit ausgebildet sind, wäre das, glaube ich, schon ein riesiger Hebel.
Das denke ich auch. Der zweite Hebel wäre dann die Struktur, also darunter zähle ich Arbeitszeitmodelle, Rollenverteilung, vielleicht auch digitale Tools. Wo stehen die Unternehmen hier und wo gibt es vielleicht noch Nachholbedarf?
Ja, also ich glaube, da hat sich sogar einiges zumindest theoretisch zum Besseren gewendet in den letzten Jahren. Knapp 2/3 oder rund 60% der Unternehmen bieten erstmal flexible Arbeitszeiten und Homeoffice an, zumindest in der Theorie. Waren wir ja neulich schon mal bei einer der Folgen, gibt auch wieder so ein gewisses Back-to-Office, aber erstmal an sich ist das ja was Gutes, weil es Leuten mehr Freiräume gibt und vielleicht auch ein bisschen hilft, Belastung ein bisschen auszugleichen, wenn man einfach das Wann und Wo des Arbeitens ein bisschen flexibilisieren kann. Viele Unternehmen erkennen auch zunehmend das Problem von psychischer Ungesundheit sozusagen. Aber es ist nur selten wirklich strukturell verankert und nur ein rund ein Drittel aller Unternehmen bietet gezielt Maßnahmen an wie kollegiale Beratung, Mentoring, Stressprävention. Und ich glaube, wenn man da irgendwie Rückzugsangebote noch stärker ausrollen würde, mehr auch digitale Unterstützungsmöglichkeiten vielleicht bieten würde, könnten auch Unternehmen da noch deutlich mehr schaffen. Ein Kommentar vielleicht noch kurz zu flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice. Das ist an vieler Stelle meiner Überzeugung nach wirklich ein Faktor, der hilft, kann aber auch ein Stressor sein. Also wenn Leute zum Beispiel jetzt zu Hause keinen gut ausgestatteten Arbeitsplatz haben und zu Hause sonst vielleicht aber auch vereinsamen würden, dann kann es für diese Leute tatsächlich besser sein, wenn sie in ein strukturiertes Umfeld im Büro kommen, wo sie gut arbeiten können, wo sie sozialen Austausch mit den Kollegen haben. Also Homeoffice ist kein Allheilmittel für psychische Gesundheit. Da kommt es sehr auch auf die Bedürfnisse der jeweiligen Beschäftigten an. Und Gleiches gilt auch in puncto flexible Arbeitszeiten. Das kann viel helfen. Auf der anderen Seite führt es halt auch dazu, wenn das alle machen, dass man die ersten E-Mails um 6 Uhr morgens kriegt von den Frühstartenden und die letzten gegen Mitternacht. Und wenn man dann nicht es schafft, auch mal Feierabend zu machen, sondern permanent die E-Mails checkt und reinguckt, dann kann das auch noch mal mehr stressen, als wenn einfach klipp und klar wäre, alle arbeiten von 9 bis 5 und das war's. Das noch ganz kurz als kleiner Seitenkommentar zu den Themen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten.
Ja, das muss man wohl generell im Hinterkopf behalten, dass es bei Mental Health oder psychischer Gesundheit kein One-Size-Fits-All gibt, sondern das ist immer ein ganz individuelles Thema. Lass uns jetzt schließlich nochmal die Unternehmenskultur anschauen. Das ist ja oft eher so ein weicher Faktor oder wird als weicher Faktor abgetan. Dabei ist die auch zentral für Vertrauen, Offenheit und Unterstützung, die ja wiederum sehr wichtig sind für eine stabile psychische Gesundheit der Mitarbeitenden. Wie sieht eine gesunde Kultur aus und wie lässt sie sich auch glaubwürdig leben?
Also du hast gerade schon relativ viele der Schlüsselworte genannt. Es gibt auch Erkenntnisse, dass eine gesundheitsfördernde Kultur nämlich genau das beinhaltet. Sie beinhaltet Offenheit, Vertrauen und auch eine Fehlerfreundlichkeit. Also Leute dürfen sich nicht grämen, weil sie vielleicht mal einen Fehler gemacht haben und den versuchen zu vertuschen und in sich reinfressen und sich darüber grämen, sondern es ist deutlich gesünder, auch mal drüber zu sprechen. Mensch, ich habe da was falsch gemacht, tut mir leid, machen wir nächstes Mal besser. Also dieses Thema Fehleroffenheit, Fehlerfreundlichkeit. Vertrauen ist ganz wichtig, dass man sich auch seiner Führungskraft oder anderen offenbaren kann und auch mag. Mensch, ich habe da ein Problem und es ist nicht der, sagen wir mal, sozial akzeptierte, ich habe halt einen Gipsarm, weil ich irgendwie beim Sportmachen hingeflogen bin, sondern ich habe einfach ein psychisches Problem. Ich komme mit der Situation nicht klar, ich komme mit der Arbeitsbelastung nicht klar. Manchmal hilft es schon enorm, wenn man sich da überhaupt nur mal jemandem anvertrauen mag. Deswegen ist das ganz wichtig. Und wenn es dann irgendwie Gesundheitsangebote gibt, dann ist auch wichtig, dass die auch glaubwürdig und auch ehrlich sind. Also, dass man nicht stigmatisiert wird, weil man sozusagen vielleicht den Mental Health Kurs belegt, sondern dass das auch akzeptiert und gefördert wird. Und dafür ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass es in Anführungszeichen von oben vorgelebt wird, dass zu dieser Offenheit und zu diesem Vertrauen auch eingeladen wird.
Damit so etwas von oben vorgelebt wird, müssen natürlich auch die Führungskräfte und besonders so das Top-Management dahinter stehen. Die sind ja oft auch sehr zahlengetrieben, da müssen die KPIs stimmen. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal den Blick dahin lenken. Wir wissen alle, Mental Health oder mentale Gesundheit ist ein persönliches Thema, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein wirtschaftliches. Lohnt sich denn die Investition in Prävention aus Unternehmenssicht?
Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Du sagst es eben gerade, so ein bisschen stigmatisiert, ist so ein bisschen so ein weiches Thema, aber es lässt sich tatsächlich auch klipp und klar ausrechnen und dann ist es eigentlich auch offensichtlich, weswegen es sich lohnt, darauf zu achten. Also über ein Drittel aller Führungskräfte sagen, dass mentale Gesundheit direkt die Zufriedenheit im Team beeinflusst und das wiederum hat natürlich Auswirkungen sowohl auf Produktivität als auch auf Retention, also wie lange die Leute dann auch im Unternehmen verbleiben. Ähnlich hoch sind die Werte der Leute, die sagen, dass mentale Gesundheit direkte Auswirkungen hat auf die Motivation, wie gesagt, auch auf die Produktivität. Und um da nochmal zum Abschluss ganz eine große plakative Zahl nochmal dran zu schreiben, es gibt Berechnungen, laut derer die direkten und indirekten Kosten von psychischen Erkrankungen sich auf rund 56 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Und das sind dann wirklich real Bucks sozusagen. Also das ist ein ernsthaftes Thema und man kann es auch nachrechnen, dass sich da Prävention wirklich lohnt und rechnet.
Wow, 56 Milliarden, das ist echt mal eine ordentliche Nummer. Lass uns jetzt nochmal zusammenfassen. Psychische Gesundheit darf kein Randthema mehr sein. Sie ist Grundvoraussetzung für nachhaltige Leistungsfähigkeit und auch Ausdruck guter Führung.
Definitiv. Das würde ich genauso unterschreiben. Wer frühzeitig investiert, wer Präventionsmaßnahmen betrifft und wer auch quasi in die Ausbildung, Weiterbildung der Führungskräfte vor allen Dingen auch investiert, der reduziert Ausfälle, der steigert die Unternehmenszugehörigkeit, die Bindung, der fördert auch die Innovationskraft, weil die Leute zufriedener, glücklicher arbeiten, einen freieren Kopf haben. Und am Ende des Tages, glaube ich, kann man wirklich sagen, damit geht es allen Beteiligten im Arbeitskontext besser. Deswegen wäre mein klares Plädoyer, das Thema nicht zum Randthema verkommen lassen, sondern wirklich auf die Agenda zu setzen.
Da können wir ein dickes Ausrufezeichen hintermachen. Das war The Briefing, euer Update zur Zukunft der Arbeit. Dank dir, Julian, und danke euch fürs Zuhören.
Ganz meinerseits. Wiederhören.